BR24 Medien.
BR24 Medien, heute mit Linus Lühring. Und das hier, das ist eine sehr energische EU-Wettbewerbskommissarin, Margrethe Vestager.
I don't think we have much choice, because we need to tame it. Otherwise we put our democracy at risk.
Wir haben keine Wahl. Wir müssen sie zähmen. Sonst gefährden wir unsere Demokratie. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann lassen wir zu, dass im Geheimen oder in geschlossenen Chefetagen entschieden wird, wie unsere Gesellschaft aussehen soll.
Decisions taken in transparency in closed boardrooms.
Und das, was Margrethe Vestager hier so besorgt, was sie zähmen möchte, das sind die großen Digitalplattformen. Kurz mal die Statistik, um die Dimension klarzumachen, über was wir heute sprechen. Ein Blick auf die Nutzerzahlen. Facebook, wohl das soziale Medium schlechthin, das hat über 3 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Die Videoplattform YouTube etwa 2,5 Milliarden und der Messenger-Dienst WhatsApp auch rund 2 Milliarden. Das heißt, ein Großteil der Menschheit schaut Videos, sieht Nachrichten oder schreibt mit Freundinnen und Freunden auf ein und derselben Plattform. Und das bedeutet eben auch, dass wenige Großkonzerne über gigantische Datenmengen verfügen, wahnsinnig viel Geld verdienen und vor allem, sie können Einfluss darauf nehmen, was wir sehen, welche Meinungen verbreitet werden und letztendlich unsere Demokratie auch gefährden. Aber warum scheitern seit Jahren die meisten Versuche, das zu ändern? Das ist die Frage in BR24 Medien heute. Und wir sprechen auch darüber, warum die EU trotz großer Ambitionen wohl auch es nicht schafft, diese Macht zu beschränken. Denn auf EU-Ebene, da sind nämlich 2 Gesetzespakete in Kraft getreten, die genau das zum Ziel haben, also Facebook, Google und Co. einzubremsen. Es geht um den Digital Services Act, DSA, und den Digital Markets Act, DMA. Worum es da genau geht, das kläre ich gleich mit Jakob Meyer, dem ARD-Korrespondenten in Brüssel. Aber erstmal wird es jetzt grundsätzlich und wir stellen die Frage, warum konnten einige wenige Digitalkonzerne so mächtig werden? Was lief da möglicherweise falsch? Und darüber spreche ich jetzt mit Martin André, Medienwissenschaftler an der Uni Köln. Herr André, Ihr Schwerpunkt sind digitale Medien. Schön, dass Sie da sind. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Danke Ihnen.
Herr André, Sie haben im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben, das heißt Big Tech muss weg. Big Tech, das sind die großen Konzerne wie eben Meta, die Facebook-Mutter, Google oder auch Microsoft und Amazon. Ihre Kernthese darin, die Regulierung dieser Monopolisten im digitalen Raum, die ist komplett gescheitert. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Wir haben im Prinzip 2 Hauptprobleme und diese Hauptprobleme, die erzeugen eigentlich die ganze Misere. Das erste Problem ist die Existenz von Monopolen in riesengroßen Zukunftsmärkten. Monopole müssen sowieso ein Tabu sein, die können wir gar nicht akzeptieren. Der zweite Punkt ist, dass eigentlich vor langer Zeit schon ein Kategorienfehler gemacht wurde, denn vor knapp 30 Jahren hat man angefangen, Gesetze zu schreiben und diese neuen Plattformen nicht als Medien behandelt. Es ist aber ja offensichtlich auch für die Menschen da draußen, die haben früher Fernsehen oder Radio und Zeitung genutzt und heute nutzen sie eben Social Media, das heißt ja auch sogar Medien, und deswegen regulieren wir sie nicht als Medien. Und das ist übrigens auch wissenschaftlich grober Unfug, denn natürlich sind es Medien, wenn die Menschen sie wie Medien verwenden. Und wenn wir dann die neuen Gesetze auf diesem Fehler aufbauen, dann können wir eben auch nicht die Hauptprobleme kurieren, die wir seit vielen Jahren eben haben mit den Plattformen.
André, blicken wir mal in die Zukunft. Sie haben gerade aus Ihrer Perspektive ganz, ganz deutliche Versäumnisse klargemacht. Sie sagen auch, ey, es ist 12:15, bald wird es richtig dramatisch. Was droht uns denn, wenn jetzt nichts passiert?
Wir sehen erstmal, dass eben die analogen Medien wegschmelzen und durch digitale Medien ersetzt werden. Das würde man jetzt erstmal auch sagen, ist gar nicht schlimm, würde man sagen, ist ja super, das ist die neue Medienwirklichkeit. Was wir aber eben gemessen haben, ist, dass innerhalb der digitalen Medien die Menschen fast nur auf Plattformen sind und dass eigentlich alle anderen keine Chance mehr haben. Das gilt vor allem eben auch für redaktionelle Medien. Sie können sich das so vorstellen wie ein riesengroßer Friedhof und die ganzen Menschen sind nur auf monopolistischen Plattformen. Und das ist dann ganz einfach, wenn Sie das jetzt wenige Jahre in die Zukunft extrapolieren. Stellen Sie sich jetzt vor, wir schalten Fernsehen, Radio und Zeitung ab, egal wie schlimm sich das jetzt anfühlt, aber stellen wir uns einen rein digitales Mediensystem vor, dann gehört quasi die ganze politische Öffentlichkeit einer Handvoll US-Plattformen. Und da sehen wir eben, warum in der Vergangenheit Medienmonopole immer ein Tabu waren. Deswegen dürfte zum Beispiel RTL in Deutschland auch nicht 80-90% Marktanteil besitzen. Und wir haben deswegen auch gar keine andere Wahl. Das ist verfassungswidrig und das müssen wir stoppen.
Halten wir mal fest, Sie sagen, wir müssen es stoppen. Es muss sich was tun. Das ist auch genau das, was Margrethe Vestager, die EU-Wettbewerbskommissarin, eben schon formuliert hat. Machen Sie es mal ganz kurz. Geht das in die richtige Richtung?
Also die schlimmsten Missstände werden tatsächlich in den Symptomen abgeschafft. Aber ich würde es so beschreiben, stellen Sie sich vor, Sie haben einen riesigen Waldbrand, der sich ausbreitet. Dann ist es so, dass wir vielleicht diese Ausbreitung ein bisschen verlangsamen. Aber wir stoppen es noch nicht mal und wir haben auch noch keine Idee, wie wir das wieder aufforsten wollen.
Das war die Meinung von Martin André, Medienwissenschaftler an der Uni Köln. Und am Ende der Spoiler, Herr André, Sie halten wenig davon, von dem, was die EU da entschieden hat, um den Waldbrand zu löschen, also die Macht der digitalen Konzerne zu beschränken. Wir sprechen gleich weiter. Jetzt aber mal, wie angekündigt, der Blick nach Brüssel. Was ist da genau geplant? Thierry Breton, der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, der bringt es so auf den Punkt.
Online-Plattformen und Search-Engines with more than 45 million active users in the EU, will have stronger obligation. Because with great scale comes great responsibility.
Thierry Breton sagt also, Online-Plattformen sollen mehr Pflichten bekommen, denn Größe bedeutet eben auch große Verantwortung. Wenn man ihm und auch anderen Politikerinnen und Politikern in der EU zuhört, dann sprechen sie oft von einer Art Grundgesetz für das Internet, die eben der Digital Services Act, DSA, und der Digital Markets Act, kurz DMA, sein sollen. Das klingt sehr zuversichtlich. Meinen Kollegen Jakob Meyer habe ich erst gefragt, ob er auch so eine Euphorie in Brüssel spürt.
Die ist auf jeden Fall da. Also da ist schon was dran. Das sind ja auch wirklich Grundregeln, an die sich die Konzerne jetzt halten müssen. Und da sind die Beteiligten auch ein bisschen stolz darauf, das geschaffen zu haben. Es geht einmal darum, dass die Konzerne ihre Marktmacht nicht missbrauchen. Das merken wir Anwenderinnen, Anwender und Nutzerinnen und Nutzer ganz direkt. Und es geht darum, sicherzustellen, dass diese Unternehmen gegen Falschinformationen und Hassreden vorgehen. Und interessant ist eben auch, dass es da nicht nur darum geht, dass man im Nachhinein was bestraft, sondern diese großen Regelungen, die sehen jetzt vor, dass die Unternehmen von vornherein bestimmte Praktiken schon abstellen sollen. Also Euphorie ein bisschen und eben auch die Erkenntnis, dass da eine solche Marktmacht vorhanden ist, dass es dafür ganz einfach Regeln braucht. Das ist nicht neu, diese Erkenntnis. In der EU ist Wettbewerbsrecht ja gemeinsame Sache. Dafür ist die stellvertretende Kommissionschefin Margrethe Vestager zuständig und die hat sich ja auch immer wieder mit den Konzernen angelegt.
Die hören wir jetzt auch immer mal wieder, auch in dieser Sendung. Bevor wir noch mal näher auf diese Bestimmungen eingehen, Jakob, mein Eindruck war, als ich dazu jetzt recherchiert habe, dass es da ganz unterschiedliche Fristen gibt, es gibt Übergangsregelungen und so weiter. Das, worüber wir jetzt sprechen, gilt das vollumfänglich oder gibt es da immer noch weitere Fristen bis zu dem Punkt, einiges umgesetzt werden muss? Wie sieht das konkret aus?
Also wenn es um die illegalen Inhalte geht, um die Hassrede, das ist schon vollständig wirksam geworden, dieses große Regelwerk. Und wenn es um die Märkte geht, das greift jetzt schrittweise. Da merken wir Anwenderinnen und Anwender auch nach wie vor immer wieder, dass was Neues kommt. Also wenn es um unser Handy geht oder um Messenger-Dienste, mit denen wir kommunizieren, da wird sich immer noch was Neues tun.
Das heißt, du hast es gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten. Machen wir es nochmal konkret. Es geht darum, aus EU-Sicht die große Macht der digitalen Konzerne einzuschränken und damit auch den Nutzerinnen und Nutzern mehr Rechte zu geben. Kann man das so auf den Punkt bringen?
Das kann man so sagen. Also der DMA hat vor allem den Markt, den Wettbewerb oder den manchmal fehlenden Wettbewerb im Blick. Da gibt es Vorgaben für die größten Anbieter, diese Gatekeeper oder Torwächter. Das sind 5 US-Konzerne, ein chinesischer Konzern ByteDance, der hinter TikTok steht. Das sieht man ein bisschen exemplarisch an Apple. Also der Konzern muss jetzt seine Produkte auch für die Konkurrenz öffnen. Das soll eben auch neuen Anbietern auf dem Markt die Chance geben, da überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Der DMA soll dafür sorgen, dass diese Gatekeeper weniger Macht haben, dass sie alternative Anbieter zulassen, dass andere eben größere Chancen haben und für uns Verbraucherinnen und Verbraucher eben auch mehr Wahlmöglichkeiten lassen. Wir haben gesagt 6 Torwächter und da kommen dann 22 Dienste dieser 6 Gatekeeper unter das Gesetz. Also da gehört zum Beispiel die Google-Suchmaschine dazu, der App Store auf iPhones und Facebook, Instagram, TikTok, alles das, was wir kennen. Und dann geht es eben beim DSA darum festzulegen, dass die Internetkonzerne dafür sorgen, dass Falschinformationen nicht mehr zu uns kommen oder dass die rückgängig gemacht werden. Es gibt Transparenzpflichten, die müssen Bericht erstatten und sie müssen diese Grundrechte im Rahmen ihrer Nutzungsbedingungen dann auch berücksichtigen.
Du hast eben im Vorgespräch schon gesagt, das ist jede Menge Holz. Ich habe mir das zum Teil mal ausgedruckt, also das sind hunderte Seiten. Deswegen lass uns vielleicht nochmal auf so zwei, drei konkrete Punkte eingehen. Ein Punkt ist die sogenannte Interoperabilität. Die Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager, die formuliert das so.
So for the future, different sort of messaging services should work with one another.
In Zukunft sollen verschiedene Messenger-Dienste miteinander arbeiten. Dann muss ich nicht mehr drei oder vier verschiedene Apps im Blick haben. Diese Interoperabilität reißt Wände zwischen Gärten ein. Man kann einfach wechseln zwischen verschiedenen Gärten, verschiedenen digitalen Umgebungen. Das sind ganz praktische Dinge.
Also sie spricht davon, dass die Wände zwischen den einzelnen Gärten, damit meint sie eben einzelne Messenger-Dienste, eingerissen werden sollen. Ganz konkret, ich kann dann eine WhatsApp-Nachricht schicken, auch auf einen anderen Anbieter wie Signal und merke da eigentlich keinen Unterschied. Das heißt, Jakob, es geht darum, diese Gärten, um nochmal die Worte von Margarete Vestager aufzugreifen, einzelne Gärten und die Wände darum einzureißen und damit uns Nutzerinnen und Nutzern mehr Möglichkeiten zu geben und gleichzeitig die Konzerne zu beschränken in dem, was sie in ihren einzelnen Messenger-Diensten durchsetzen können.
Ja, es geht vor allem darum, dass man die großen Diensteanbieter dazu zwingt, auf Antrag von den kleineren ihre Schnittstellen zu öffnen. Also das kommt uns dann letztlich auch zugute, weil wir dann eben mehrere Möglichkeiten haben oder von einem Messenger-Dienst zum anderen wechseln können. Das wird künftig anders.
Das war das eine Beispiel, die Messenger-Dienste, die miteinander deutlich besser funktionieren sollen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Offenlegung der Algorithmen, also eine größere Transparenz der Plattformen. Die EU-Kommission möchte künftig, dass deutlich einfacher zu verstehen ist, wie welche Inhalte ausgespielt werden und auch bewertet werden.
Genau, das ist so. Also das gehört auch zu diesem Programm oder zu diesem Vorhaben, dass man insgesamt die Marktmacht der großen insofern einschränkt, dass eben die kleineren auch mitspielen können und dass letztlich das dem Wettbewerb dient und dann letztlich uns Verbraucherinnen und Verbrauchern.
Diese Regelungen sind das eine, die sind zum Teil auch konkret, aber die andere Frage ist natürlich, wie soll das kontrolliert werden? Also wie kann dieses umgesetzt werden? Da geht es auch darum, dass die europäischen Regelungen in nationales Recht übersetzt werden müssen.
Genau, da wird einmal die Dame zuständig sein, die wir gerade gehört haben, oder vielleicht dann bald auch nicht mehr nach den Wahlen im Juni, das wissen wir nicht. Also Margrethe Vestager, auf Deutsch die EU-Kommission, schaut genau drauf, was da passiert. Und dann sind es eben die nationalen Behörden, die da jeweils für zuständig sind.
Welche Sanktionen sind denn denkbar, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, der Konzern verstößt gegen diese Richtlinien, er kooperiert möglicherweise auch nicht? Wohin kann das gehen?
Die Strafen können empfindlich sein, also wenn es um den Digital Markets Act geht, dann könnten es bis zu 10% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes eines Konzerns sein. Also das könnten die Strafen im Höchstfall sein. Und wenn es darum geht, dass Hassrede oder Falschinformationen verbreitet werden, dann könnten es bis zu 6% sein. Also das sind schon heftige Strafen, die da angedroht werden. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, die Internetkonzerne, die digitalen Konzerne haben ja ein großes Interesse, hier am EU-Markt präsent zu sein. Also die tun schon auch was dafür. 450 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher, Nutzerinnen und Nutzer. Da schaut man schon, dass man sich möglichst an diese Regelungen anpasst. Und das ist ja das, was wir momentan auch erleben, dass TikTok, Google, Facebook und Co. versuchen, hier irgendwie regelkonform zu arbeiten.
Ist das aus deiner Sicht wirklich so, dass die da tatsächlich dann beispielsweise jetzt auch die Algorithmen wirklich offenlegen? Also dass die EU da wirklich ein Werkzeug in der Hand hat damit? Oder sind die tatsächlich, auch diese Kritik, ja, liest man, hört man immer wieder, nein, die sind so groß, die versuchen sich da irgendwie drumherum zu lavieren?
Sie versuchen es natürlich. Also es gibt eine erste Bilanz der Verbraucherzentrale Bundesverband vom Dezember, die ist ernüchternd. Die sagen also, große Anbieter wie Amazon, die nutzen weiterhin die Tricks oder sie versuchen es auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist das schon eine Ansage, die die EU da macht. Nicht mit uns und das nehmen wir so nicht hin. Es ist ein ständiger Kampf und der geht jetzt erst richtig los. Und da werden die Digitalkonzerne natürlich bei jeder Vorgabe versuchen, die in ihrem Sinne auszulegen, da sind ja auch Milliarden im Spiel, die für Lobbying ausgegeben werden. Also alleine das zeigt für mich ja auch, dass die Konzerne schon ein Interesse haben, diese Regelungen irgendwie natürlich in ihrem Sinne zu verändern, aber dann müssen sie sie auch irgendwie umsetzen, wenn sie da sind, und sie sind jetzt da. Und man sieht an diesen ständigen Ermittlungen, an den ständigen Untersuchungen auch im Laufe dieser Woche, dass das jetzt erst so richtig losgeht.
Jetzt machen wir noch einen kurzen Schwenk in den USA. Da ist gerade ein TikTok-Verbot ein sehr, sehr heißes Thema, ein mögliches TikTok-Verbot. Ist das auf europäischer Ebene aus deiner Perspektive auch Thema, dass man so weit geht und gerade TikTok so kritisch sieht?
Man sieht TikTok kritisch, das ja, aber ein TikTok-Verbot, das sehe ich in Europa nicht, das sehe ich ehrlich gesagt in den USA auch noch nicht. Also auch dort ist es ja so, dass es sogar im US-Kongress Stimmen dagegen gibt, die das kritisch sehen. Und bei uns ist es ganz einfach so, auf der einen Seite ist TikTok eben nun mal ein Medium, das vor allem von jungen Leuten massivst genutzt wird, ist einfach ein Medium mit großem Einfluss. Das stellt man nicht so einfach ab. Und zum Zweiten muss man auch sagen, China ist der wichtigste Handelspartner der EU. Da überlegt man sich natürlich zweimal, ob man sich dermaßen mit Peking verscherzt. Also da gibt es schon einige Einwände. Man wird das kritisch sehen. Man wird auch immer wieder Untersuchungen gegen TikTok anstrengen. Aber dass man es komplett verbietet, sehe ich nicht.
Also Jakob Meyer, ARD-Brüssel-Korrespondent, der sieht kein TikTok-Verbot auf EU-Ebene kommen. Vor allem aber bin ich mit ihm das durchgegangen, was die EU plant, um die Digitalkonzerne zu zähmen, wie es sich Margrethe Vestager am Anfang gewünscht hat, die EU-Wettbewerbskommissarin. Nochmal eine grobe Zusammenfassung. Digital Services Act, DSA, da geht es um die Schaffung eines sicheren digitalen Raums, in dem auch Grundrechte aller Nutzerinnen und Nutzer geschützt werden. Und der Digital Markets Act, kurz DMA, da geht es um die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen im digitalen Raum. Und damit wieder zurück zu Martin André, Medienwissenschaftler an der Uni Köln. Herr André, Sie haben gerade zugehört und Sie haben eben auch schon gesagt, dass das ja alles in die richtige Richtung geht, aber eben nicht weit genug, um den Waldbrand zu löschen, um diese Gefahr zu bändigen. Bevor wir das jetzt nochmal auseinandernehmen, erstmal eine allgemeine Frage. Gab es aus Ihrer Sicht schon mal einen so weitreichenden, einen supranationalen Ansatz, Facebook, WhatsApp oder TikTok einzubremsen?
Sicherlich nicht. Und von daher ist es ja auch gut, dass die EU da tätig wird.
Sie sagen, es ist gut, dass die EU tätig wird. Gleichzeitig haben Sie eben schon angedeutet, hey, das geht alles nicht weit genug. Man kriegt so die großen digitalen Konzerne nicht gezähmt. Wenn wir uns das aber nochmal anschauen, was ich jetzt gerade eben auch mit Jakob Meyer durchgegangen bin. Es geht um Interoperabilität. Also Messenger sollen miteinander kommunizieren. Damit wird auf jeden Fall die Macht einzelner Anbieter, wie zum Beispiel WhatsApp, gebrochen oder soll gebrochen werden. Es geht auch um die Offenlegung von Algorithmen. Auch, das ist noch nicht so zur Sprache gekommen, auch die Bevorzugung eigener Inhalte soll es nicht mehr geben. Also dass die Google-Suchmaschine die Videos von YouTube, also der Videoplattform, die auch zu Google gehört, nicht mehr bevorzugen kann. Also da gibt es doch deutliche Einschränkungen. Das sind doch eigentlich genau Ihre Forderungen, oder?
In ganz, ganz zarten Ansätzen, ja. Aber in meinen Augen wird das Grundproblem nicht erkannt. Ich bleibe dann auch gerne bei meiner Metapher, die ich vorhin verwendet habe, nämlich von einem Waldbrand. Was wir ja eigentlich alle wollen, ist ja einen gesunden Wald, in dem viele unterschiedliche Unternehmen tätig sein können. Das wäre ein freier und offener Markt. Wir können in den digitalen Zukunftsmärkten überhaupt nicht mehr von freien Märkten sprechen, denn diese Märkte sind durch Monopole bereits in Beschlag genommen. Das heißt, um es ganz in der Metapher zu sagen, der Wald ist schon längst verbrannt. Es ist demgemäß auch übrigens falsch, von freien und offenen Märkten zu sprechen. Diese Märkte existieren nicht. Es existiert unter diesen Bedingungen auch kein Wettbewerb. Wenn Sie sich den Markt für Suchmaschinen als Beispiel anschauen, wo Google einen Marktanteil von etwa 90% hat, dann ist dieser Markt zerstört. Und das heißt, um solche Märkte überhaupt wiederzubeleben und um Vielfalt wiederherzustellen, müsste man sie in irgendeiner Form öffnen. Und das wird ja hier nicht getan. Das heißt, an die 90% Marktanteil der Google-Suchmaschine wird nicht Hand angelegt. Das heißt, die Digitalkonzerne haben diese Vormachtstellung mit großen Mauern versehen und sie haben nach wie vor riesengroße Synergien, die sie skalieren können. Und deswegen wird sich an der 90% Marktanteilssituation in Zukunft nichts ändert. Der Markt ist weiterhin nicht da.
Herr André, jetzt werde ich so ein bisschen unruhig, weil zum Beispiel ein Punkt auch war, den ich eben mit Jakob Meyer angesprochen hatte, eben diese Offenlegung der Algorithmen. Das ist ja genau das, Google und andere, Facebook, eben erklären sollen. Wie arbeiten wir? Wie gewichten wir Inhalte? Da geht es ja wirklich ans Innerste dieser digitalen Konzerne. Das geht ihnen aber trotzdem nicht weit genug. Da werden dann auch, um im Bild zu bleiben, keine neuen Bäume gepflanzt.
Da muss ich Sie korrigieren, weil bei den Algorithmen geht es im Prinzip um Verbraucherschutz. Man möchte gerne herausfinden, auf welche Art und Weise werden Inhalte ausgespielt. Aber nochmal, wenn Sie Kategorien haben, in denen kein Wettbewerb mehr herrscht, weil sie durch Monopole oder Oligopole besetzt sind, bringt Ihnen das überhaupt nichts rauszufinden, wie Algorithmen funktionieren. Sie müssten diese Märkte so ähnlich öffnen, wie man zum Beispiel auch die Märkte der Telekommunikation in der Vergangenheit geöffnet hat oder zum Beispiel, wie man den Bahnverkehr für Wettbewerb geöffnet hat, den Strom. Und solange wir das nicht tun, werden wir diese Monopole einfach weiter haben. Das wird sich überhaupt nicht ändern.
Jetzt haben Sie gerade interessante Beispiele genannt. Strom, die Bahn. Da ging es ja vor allem um wirtschaftliche Zusammenhänge. Also alle andere Anbieter sollen auch zum Zug kommen. Diese publizistische Perspektive, die Frage der Meinungsführerschaft dieser Konzerne, die ist ja, um in diesem Beispiel Bahn, Strom zu bleiben, da dann gar nicht betroffen.
Sie haben insofern recht, dass Monopole auf dem Feld der Medien viel, viel, viel schlimmer sind als auf dem Markt für Wettbewerbsgüter. Was eigentlich eben nur zeigt, wie traurig das ist, dass wir diese Monopole nicht abschaffen. Es gibt übrigens klare und einfache Methoden, um diese Monopole zu entflechten oder Wettbewerb wiederherzustellen. Und übrigens sehen Sie, wenn Sie sich die deutsche Rechtsprechung anschauen, am Beispiel, dass wir deutlich strengere Vorgaben für Medienmonopole haben als für Wirtschaftsmonopole. Und da kommen wir jetzt in dieses zweite Problemfeld rein, dass die Plattformen es eben geschafft haben, nicht als Medienunternehmen behandelt zu werden, obwohl sie ganz offensichtlich von den Nutzern und Nutzerinnen als Medien verwendet werden. Und deswegen können wir momentan weder auf der deutschen noch auf der europäischen Ebene diese Monopole auf eine effiziente Art und Weise entflechten.
Das hatten Sie eingangs schon gesagt, also dass aus Ihrer Sicht da eine Fehlgruppierung vorliegt. Das wird auch durch diese europäische Gesetzgebung, die wir hier diskutieren, auch nicht geändert.
Genau. Ich kann Ihnen das auch ganz einfach erklären. Schauen Sie sich jetzt zum Beispiel einen Fernsehsender an. Wie verdient ein Fernsehsender, nehmen wir RTL, Geld? Der hat ein Fernsehprogramm und zwischendurch schaltet der Werbung. Schauen Sie sich jetzt eine Plattform an. Nehmen Sie Facebook oder Instagram. Die hat auch ein Programm, das ist ein Feed und zwischendurch schaltet die Plattform Werbung. Das heißt, beide Medien verdienen übrigens auch auf identische Art und Weise ihr Geld. Und jetzt kommen wir zum Hauptproblem. Sie dürfen nach wie vor auch nach dem Inkrafttreten des Digital Services Act auf Plattformen strafbare, also wirklich schlimme Dinge, Holocaust-Leugnung, Aufforderung zu Straftaten und dergleichen, zu Geld machen. Schauen Sie übrigens gerne mal auf Meta. Sie finden dann nicht nur ganz schlimme und rassistische Inhalte von der AfD, sondern zum Beispiel auch Präsenzen von der NPD oder der Nachfolgeorganisation. Und wenn Sie die übrigens aufrufen, dann wird Ihnen Werbung ausgespielt. Das heißt, und da sehen Sie genau das Problem, das könnte RTL niemals tun und es wäre sehr, sehr einfach, das zu ändern, denn sie könnten ganz einfach sagen, in dem Augenblick, wo Inhalte von Plattformen monetarisiert werden, also zu Geld gemacht werden, dann haben sie sich diese Inhalte zu eigen gemacht und dann müssen sie haften. Sie sehen auch sofort, dass es hier keinerlei Einfluss in Bezug auf Meinungsfreiheit oder dergleichen gibt, aber man würde eben verhindern, dass Plattformen weiterhin ungestraft mit kriminellen Inhalten ihr Geld verdienen.
Das heißt, auf der einen Seite sagen Sie, ja, das sind Medien, das wird auch von vielen Menschen genauso gesehen. Ja, ich informiere mich über den Ukraine-Krieg im Fernsehen, aber genauso auf YouTube, das ist dann auch einfach auch als wird auch als Medium gesehen. Auf der anderen Seite hat sich da einfach ein aus Ihrer Perspektive falsches Verständnis dieser Plattformen etabliert.
Genau, die Urheber dieser Gesetze haben diese Medien nicht verstanden. Aber es ist völlig offensichtlich, dass man nicht auf der einen Seite sagen kann, ich bin sowas wie eine Telefonleitung, aber auf der anderen Seite mit spezifischen Inhalten Geld verdienen.
Jetzt ist Ihre Kritik, die Sie äußern, das eine, auch der Punkt, dass Sie sagen, diese europäischen Regelungen, die wir jetzt ausgebreitet haben, die gehen nicht weit genug. Jetzt nehme ich Sie mal in die Pflicht. Was müsste sich denn jetzt tun, damit dieser Waldbrand, um auch dieses Bild wieder aufzugreifen, tatsächlich noch in den Griff zu bekommen ist?
Ja, das ist tatsächlich tragisch, denn dieses Problem wäre ja einfach zu lösen. Ich habe ja auch in dem Buch die Lösung vorgestellt. Ich mache das ganz einfach. Im Prinzip müssen Sie Vielfalt wiederherstellen. Es gibt auch ganz einfache Methoden, wie man das tun kann. Margrethe Vestager hat ja selbst zum Beispiel das Thema Interoperabilität auf den Tisch gebracht, wo ich dann die Frage stellen würde, ja, warum hat man das denn nicht dann eben auch für die demokratierelevanten Kategorien gemacht? Warum hat man es nur für die Messenger gemacht? Ja, wir hätten das für die sozialen Netzwerke machen sollen, für Video on Demand. Denn tatsächlich ist es richtig, dass offene Standards und Interoperabilität sofort Wettbewerb und Vielfalt herstellen. Das ist eine wirklich tragisch vergeudete Gelegenheit, die wir hier gehabt hätten.
Das heißt, um da kurz einzuhaken, das heißt, Sie sagen beispielsweise nicht nur für WhatsApp, sondern bitte auch für YouTube und andere Plattformen, auch da bitte macht es möglich, dass man Videos quer über die Plattformen ausspielt und anschaut.
Ja, ich bin Wissenschaftler und da ist manchmal alles ganz einfach. Wir können erstmal messen, dass wir in diesen ganzen Märkten keinen Wettbewerb mehr haben. Es sind keine offenen, freien Märkte mehr. Aber wir können zum Beispiel ganz spezifische Märkte sehen, wo wir offene Standards haben, dass wir dort noch Wettbewerb haben. Schauen Sie sich mal den Markt der E-Mails an. Ja, dort haben wir offene Standards. Sie können sofort den Anbieter wechseln von einem Provider auf den nächsten. Sie können Ihre E-Mails auch unter den Providern hin und her schicken. Ja, das könnten wir sofort auch für die Social Media einführen oder für Video on Demand, wäre überhaupt kein Problem. Sofort würden wir übrigens den relativen Wert dieser Netzwerke sehr stark reduzieren und wir würden den Urhebern und Urheberinnen wieder ganz viel Mündigkeit und Autonomie zurückgeben, denn sie könnten dann mit ihren Inhalten dorthin gehen, wo sie zum Beispiel am meisten Geld damit verdienen. Da merken sie sofort, wie das funktioniert. Und das sind ganz einfache Methoden, wo sie sofort merken, das ist gar nicht schlimm, das tut auch gar nicht weh. Wir würden aber eben ganz vielen Anbietern am Markt überhaupt die Chance geben zu existieren und diese Chance haben sie in Zukunft auch weiterhin nicht.
Herr André, Sie sagen jetzt ganz oft das Wort einfach, das kann man ganz einfach umsetzen und so weiter. Aus Ihrer Perspektive, wenn es tatsächlich so einfach wäre, warum wird das nicht gemacht? Weil Sie fordern ja auch einen digitalen Reset, also wirklich so ein auf Null setzen. Woran scheitert das aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass wir keinen Mut haben und ich glaube, dass wir zu sehr an Symptomen rumdoktern. Und vielleicht liegt es auch daran, dass es manchmal schmerzlich ist, wenn man Fehler in der Vergangenheit zugeben muss. Und dann führt es dazu, dass man vielleicht auf der Grundlage vergangener Fehler lieber weiterwurstelt, als einmal zu sagen, wir müssen es uns nochmal ganzheitlich anschauen, wir müssen es ganzheitlich in Frage stellen. Denn wir sehen doch alle, dass die Realität des Internets auf die schiefe Bahn gerät. Wir sehen doch alle, auch durch die Destabilisierung der Demokratie in den USA, durch den Vormarsch der AfD, was passiert. Wir sehen, wie groß die Risiken sind und deswegen müssen wir da viel fundamentaler agieren.
Herr André, Sie fordern quasi, wenn ich es so mal übersetze, radikalere Maßnahmen. Jetzt habe ich eben mit Jakob Meyer schon...
Intelligentere, würde ich sagen.
Oder nennen wir es intelligenter. Aber jetzt habe ich eben mit Jakob Meyer schon darüber gesprochen, dass in den USA ein Verbot von TikTok gefordert wird. Wäre das sowas, wo man sagt, ja, es geht nicht weiter, wir müssen manche Plattformen einfach vom Markt nehmen? Was halten Sie von solchen Ideen?
Das halte ich für ganz schlimm, weil es ja einfach nur eine sehr kurzfristige und wenig prinzipiengeleitete Reaktion ist. Das wirkt für mich auch eher so, ihr habt unsere Plattform in China rausgeworfen und jetzt machen wir mit euch dasselbe. Auf die Art und Weise werden wir nie zu einer intelligenten, fortschrittlichen Steuerung des Internets kommen, die das Internet den Menschen wieder zurückgibt.
Also Sie halten auch nichts von einem TikTok-Verbot, so ähnlich klang Jakob Meyer ja auch. Jetzt eine Frage, die uns alle als Nutzerinnen und Nutzer nochmal mit reinholt. Die Marktmacht ist das eine, Sie haben Google erwähnt, 90% der Suchmaschinenanfragen laufen über Google. Es gibt aber trotz allem ja Alternativen, genauso auch Alternativen zu X, dem früheren Twitter, also Mastodon zum Beispiel. Da könnten wir ja hinwechseln. Sind wir also mit Schuld an diesem Dilemma?
Das ist tatsächlich die große Illusion. Die Menschen wollen diese These auch aus meinem Buch, dass es keine Märkte mehr gibt, dass es keinen Wettbewerb in diesem Sinne mehr gibt, die wollen das nicht akzeptieren. Ja? Das erkennt man aber ganz einfach daran, dass wir diese Boykotte schon seit Jahrzehnten haben und die eben nie funktioniert haben. Man erkennt es übrigens auf einer anderen Ebene daran, dass es unendlich viele Versuche gegeben hat, das deutsche Google oder die europäische YouTube-Alternative zu finanzieren. Und das hat auch nie funktioniert. Man muss es ganz schwarz-weiß sagen. In der digitalen Welt gehört das Gleissystem Big Tech. Wir haben nur Zugang zu der digitalen Welt über dieses Gleissystem, weil alle anderen Alternativen sind so suboptimal, dass die Menschen in ihrer normalen Lebenswirklichkeit das nicht nutzen können. Und deswegen ist es unbequem, denn wir können nicht hier irgendwo ein kleines Mastodon-Gärtchen bebauen und hoffen, dass sich dadurch was ändert. Wir müssen jetzt mutig sein und wir müssen, metaphorisch gesagt, die Bastille stürmen, denn daran, dass Big Tech das Gleissystem gehört, wird sich nichts ändern, auch nicht durch den DMA oder DSA.
Wir waren jetzt sehr botanisch. Sie haben gerade die Gärten erwähnt, Sie haben auch den Waldbrand erwähnt. Ja. Wie positiv sind Sie, dass dieser Waldbrand gelöscht werden kann oder diese Gärten tatsächlich miteinander sinnvoll verbunden werden kann?
Ich bin tatsächlich momentan schon bestürzt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Menschen draußen die Dramatik verstehen, was passiert, wenn wir diese Monopole nicht abschaffen. Es wird bedeuten, dass wir in 5 bis 10 Jahren eine Medienwirklichkeit haben, die von einer Handvoll US-Konzerne gesteuert wird. Wir haben eigentlich keine wirkliche Öffentlichkeit mehr jenseits dieser monopolistischen Systeme. Und das passiert nicht in 30, 40 Jahren, sondern sehr schnell. Und deswegen hoffe ich von Herzen, dass die Menschen verstehen, dass das schöne erste Schritte sind, aber dass die Fundamentalprobleme damit nicht gelöst sind.
Ein richtiger Appell von Martin André, Medienwissenschaftler an der Uni Köln. Aus Ihrer Sicht muss die Auseinandersetzung mit Big Tech noch grundsätzlicher werden. Und, das haben Sie mehrfach betont, es muss auch nochmal überlegt werden, was diese digitalen Konzerne eigentlich sind. Sie sagen, es sind Medien und keine Anbieter von digitaler Infrastruktur. Herr André, vielen herzlichen Dank Ihnen.
Ich danke auch.
Und in BR24 Medien, da haben wir heute über die EU-Gesetzespakete gesprochen, die inzwischen in Kraft getreten sind und jetzt nach und nach umgesetzt werden, nämlich den Digital Services Act und den Digital Markets Act. Die sorgen zum Teil für Euphorie in Brüssel, das haben wir gehört. Und sie könnten auch dafür sorgen, dass wir bald WhatsApp-Nachrichten mit anderen Messenger-Diensten bekommen können. Aber ich nutze das Bild von Martin André letztes Mal. Den Waldbrand im Internet, vielleicht ein bisschen schiefes Bild, den können Sie möglicherweise nicht wirklich löschen. Diese Materie, die ist kompliziert. In den Shownotes, da habe ich nochmal einige Artikel verlinkt. Wer also nochmal tiefer in DSA und DMA eintauchen will, der wird da fündig. Und in der AED-Audiothek, da gibt es BR24 Medien zum Abonnieren. Ich bin Linus Lühring und auch das haben wir heute gehört. E-Mails, die könnten ein Vorbild sein für offene Standards im Netz. br24medien@br.de. Das wäre unsere Mailadresse und das ist auch die richtige Adresse für Feedback zu dieser und anderen Sendungen.